So, stell dir vor, heute schreibt jemand über mich, also nicht der Werner, etwas. Und 1000 Jahre später, also es ist das Jahr 3000, jemand schreibt über mich, was schon geschrieben war in einem anderen Buch. Also macht eine Kopie. Machen wir ein konkretes Beispiel. Nächste bitte. Da steht, es gab ein bisschen, aber auf dem Papier, ja, es gab einen Mann am Anfang des 21. Jahrhunderts namens Werner Nissen. Etwas verblödet, aber reiselustig. Familie hatte auf beiden Seiten des Atlantischen Ozeans. Er predigte mal hier und da und arbeitete als, und ich weiß nicht, was passiert. Nee, ich lese, anscheinend ist da was mit der PowerPoint passiert, aber ich lese weiter, was da steht. Er arbeitete als Lehrer, hatte eigene einige Kenntnisse, und was er nicht wusste, das erfand er. Ja? Sagen wir mal, so jemand schreibt über mich so etwas. Und jetzt, 1000 Jahre später, also im Jahr 3000, ja, macht jemand eine Kopie, oder beziehungsweise jemand macht eine Kopie und man sieht diese, genau, also 1000 Jahre später macht jemand eine Kopie, ja, von dieser Schrift. Genau. Es ist das Jahr 3000 und jemand schreibt über mich etwas, was schon in einem anderen Buch geschrieben ist. Also macht eine Kopie. Und jetzt gehen wir weiter nach vorne in die Zukunft. Im Jahr 5200 entdeckt man diese Schrift, diese Kopie. Sie ist vom Jahr 3000. Also noch 1000 Jahre vor dem tatsächlichen Ereignis, vor dem Werner Nissen. Ja, ist diese, oder 1000 Jahre nach dem Werner Nissen. Ja, danach, ganz genau, danach. Also wir haben mich, dann 1000 Jahre später, 3000, wird über mich geschrieben oder kopiert von einer Schrift und die entdeckt man dann nochmal 1000 Jahre später. Man könnte sagen, naja, wer weiß, ob dieser Werner eigentlich existiert hat. Schließlich ist die Schrift über 1000 Jahre später entstanden, also das Original, das wir haben, das jetzt mittlerweile 3000 Jahre alt ist. Doch ein paar Jahre nach der Entdeckung dieser Schrift entdeckt man noch etwas. Nächste bitte. Also gehen wir das nochmal durch. Im Jahr 2000 das Ereignis. Ich bin hier. Jahr 3000 haben wir eine Kopie der Geschichte. Also 1000 Jahre später schreibt jemand eine Kopie von, was heute jemand über mich geschrieben hat. Und im Jahr 5200 wird diese Kopie entdeckt. Wie glaubwürdig ist das? Aber jetzt passiert etwas Interessantes. Nächste bitte. Jetzt geht man durch die Ruinen, ja, von einem Haus in Stuttgart und findet diesen Boarding Pass. Der ist ungefähr so eine Größe. Ihr kennt die, heute sind die ein bisschen anders, weil heute ist alles elektronisch, ja. Aber das ist schon ein bisschen, ein paar Jahre her. Und die hat ungefähr die Größe einer Kreditkarte. Und das ist alles, was man findet von mir. Also tatsächliche Tatsache. Man kann meinen Namen sehen. Man kann sehen, dass ich von Buenos Aires nach Argentinien, auf Frankreich geflogen bin. Und an der Farbe und dem Design des Boarding Pass könnte man sehen, aus welchem Jahr es ungefähr gewesen sein muss. Ja, weil man hat ja von anderen Boarding, also man kann das schon zeitlich und geschichtlich einordnen. Auch der Name Charles de Gaulle passt, weil man weiß, dass es im Jahr 2000 einen Flughafen gab. Ja, das ist jetzt, wir sind im Jahr 5200, das ist jetzt eine alte Ruine. Touristen kommen, um sich das alte Bauwerk, die ganz alte Architektur von einem alten Flughafen anzuschauen. Aber das ist schon über 2.000, 3.000 Jahre alt, ja, dieser Flughafen. Aber die Ruinen sind da. Und man weiß, dass dann dieser Boarding Pass auch zu dieser Ruine passt. Dieses kleine Papier ist dann ein Beweis, dass es mich tatsächlich gegeben hat. Es ist zwar nur ein Fetzen, aber es sagt eine ganze Menge aus, da es mit anderen historischen Begebenheiten der Zeit passt. Was möchte ich mit dem, was ich gerade so ein bisschen beispielhaft gebracht habe, sagen? So funktioniert Geschichte. Ja, wir denken immer, dass wenn wir heute über Alexander den Großen oder irgendwelche alterliche Geschichten, dass wir da konkrete Fakten haben. Das ist nicht so. Ja, wir haben nur wenige kleine Indizien von vielen Sachen. Wir haben Ruinen, große Werke, aber wenn wir sagen, Alexander der Große hat dieses oder jenes gemacht oder der Kaiser so und so oder in Rom, da haben wir diese folgensweise, ja, wir haben Kopien von Kopien, die dann irgendwann 1000 Jahre geschrieben wurden und heute finden wir diese Kopien, die 1000 Jahre nach dem Ereignis erstmal geschrieben wurden. Und dann haben wir kleine Teile, ja, von der Archäologie, die wir finden, die uns dann die Geschichte bestätigen. Und darauf ist dann die Basis, wo es sagt, okay, faktisch können wir sagen, diese Person hat es gegeben, dieses Ereignis hat stattgefunden. Gut, gehen wir zu einer Geschichte in der Bibel jetzt. Segen und Fluch. Erinnert euch, der Titel der Predigt war, du bist verflucht. 5. Mose 11, 26 bis 32. Siehe, ich lege auch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, Yahweh, eures Gottes, Elohim, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet, den Geboten des Herrn, eures Gottes, und abweicht von dem Wege, den ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringt, in das du kommen sollst, es einzunehmen, so sollst du den Segen sprechen lassen auf dem Berge Garisim und der Fluch auf dem Berge Ebal, die jenseits des Jordans liegen, an der Straße gegen Sonnenuntergang im Lande der Kananiter, die im Jordantal wohnen, Gilgal gegenüber bei der Eiche More. Denn ihr werdet über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommet, das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat, damit ihr es einnehmt und darin wohnt. So habt nun Acht, dass ihr tut nach allen Geboten und Rechten, die ich euch heute vorlege. So. Was sehen wir hier? In den Versen vorher spricht Gott darüber, also vor in den Versen, ja, 5. Mose 11 und dann 20 und 21, da spricht er, dass, also Gott, dass er das Volk liebt und sie auch beschützt hat und was er für sie getan hat in der Vergangenheit, dass sie lange leben sollen im Lande, das der Herr ihnen geben würde. Wie er den Vätern geschworen hat, seine mächtige Hand und seinen ausgereckten Arm ihnen zur Verfügung zu stellen, dass er sie durch die Wüste leiten würde. Das alles ist, was vor diesen Versen kommt. Also die Unterstützung von Gott zu seinem Volke. Dass er sie von der Unterdrückung von Pharaos erlösen wird, ja, und in ein Land bringen wird, wo Milch und Honig fließt. Und dass sie deshalb die Gebote Gottes halten sollen und dass, wenn sie die Gebote halten, es ihnen gut gehen wird. Wir haben hier zwei Berge, der Berg Garisim und der Berg Ebal. Einer des Segens, der andere der Berg des Fluches. Gott hat gesagt, bis jetzt bin ich mit euch, ich möchte mit euch sein, ich habe euch erlöst, ich möchte euch zu dem besten Platz bringen, wo Honig und Milch fließt und ich möchte euch segnen. Dafür ist es wichtig, dass ihr das folgt, was ich euch sage. Weil wenn nicht, dann werdet ihr eben verflucht werden. Dann werdet ihr Probleme haben. Nächste bitte. Und es kommt nochmal in 5. Mose 27, 1 bis 8. Die Denksteine mit dem Gesetz. Und Mose samt den Ältesten Israels gebot dem Volk und sprach, haltet alle Gebote. Und Gebote, hier ist die Tora. Ja, die Tora war alles, was Mose den Israeliten gegeben hatte. Nicht nur die 10 Gebote, sondern alles, die ich euch heute gebiete. Und zu der Zeit, wenn ihr über den Jordan geht, in das Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, sollst du große Steine aufrichten und sie mit Kalk tünchen und darauf schreiben alle Worte dieses Gesetzes. Wenn du hinübergehst, auf das du kommest, in das Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Ein Land, darin Milch und Honig fließt, wie der Herr, der Gott, deine Väter, dir zugesagt hat. Wenn ihr nun über den Jordan geht, so sollt ihr, wie ich euch heute gebiete, diese Steine auf dem Berge Ebal aufrichten. Und du sollst sie mit Kalk tünchen. Und dort sollst du dem Herrn, deinem Gott, einen Altar bauen. Einen Altar aus Steinen. Du sollst sie nicht mit Eisen bearbeiten. Von unbehauenen Steinen sollst du diesen Altar dem Herrn, deinem Gott, bauen und Brandopfer darauf opfern, dem Herrn, deinem Gott, und Dankopfer darbringen und dort essen und fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, und du sollst auf die Steine alle Worte dieses Gesetzes schreiben, klar und deutlich. Wenn hier von den Gesetzen gesprochen wird, wie gesagt, ist es die Tora. Was bedeutet nicht mit Eisen bearbeiten? Das ist was ganz Spannendes. Um nicht in die Versuchung zu kommen, Götzen ähnliche Steine zu bilden, sondern die sollen so bleiben, wie Gott sie gemacht hat. Das ist Gottes Altar. Nicht etwas, was Menschen gemacht haben, nicht etwas, was Menschen irgendeine Form gegeben haben, sondern es ist das Werk Gottes mit der Schrift, nicht bebaut, aber mit der Schrift seiner Geboten. Anbetung zu machen, Steine von Gott, nicht von den Menschen gemacht. Genau, das sollte der Grund sein. Nicht die Steine anbeten, nicht was wir gemacht haben, nicht was wir behauen haben, nicht was wir gestaltet haben, sondern was Gott uns gegeben hat. Dann geht's weiter auf Vers 8. Nächste bitte. Vers 8, wir hatten ja bis 1 bis 8. Und jetzt 9. Und Mose und die levitischen Priester redeten mit ganz Israel und sprachen: Merke auf und höre, Israel, am heutigen Tage bist du ein Volk des Herrn, deines Gottes geworden, dass du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam seist und tust nach seinen Geboten und Rechten, die ich dir heute gebiete. Also hier sehen wir jetzt, wie Gott weiter den Israeliten seine Gebote gibt. Die 12 Fluchworte, Vers 11. Und Mose gebot dem Volk an diesem Tage und sprach: Diese sollen stehen auf dem Berge Gerizim, um das Volk zu segnen, wenn ihr über den Jordan gegangen seid. Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef und Benjamin. Und diese sollen stehen auf dem Berge Ebal, um zu verfluchen. Ruben, Gad, Asser, Sebulon, Dan und Naphtali. Und die Leviten sollen anheben und zu allen Männern Israels mit lauter Stimme sagen. Und jetzt kommt die Fluch. Aber ich wollte hier noch was ergänzen bei den Stämmen. Warum die einen auf der anderen Seite, warum auf der anderen Seite? Wir sehen auf dem Berg Gerizim die 6 Kinder von Lea und Rachel, außer Ruben und Zebulon. Das sind die Ausnahmen, und wir werden sehen, warum vor allem Ruben. Ja, aber ansonsten sind dort die Kinder von Lea und Rachel, die echten ist ein bisschen ein komisches Wort, aber die ersten Frauen von Jakob, sage ich mal so, ja, und die legitimen Frauen von Jakob. Und auf der anderen Seite dann die Söhne von Zilpa und Bilha, die anderen dann zugenommenen Frauen, plus Ruben und Zebulon. Also wir sehen, dass er da die beiden Gruppen hat. Die einen von den richtigen Frauen, um das so ein bisschen auszudrücken, und die anderen von den Zugebrachten. Jetzt gehen wir aber zu den Fluchen. Die sind auch sehr interessant. 15, Vers 15. Also wir haben gesehen, 2 Berge auf einer Seite, eine Gruppe des Volkes, auf der anderen Seite die andere Gruppe des Volkes. Gerizim und Ebal. Vers 15, verflucht sei, wer einen Götzen oder ein gegossenes Bild macht, einen Greuel für den Herrn, ein Werk von den Händen der Werkmeister, und es heimlich aufstellt, und alles Volk soll antworten und sagen: Amen. Verflucht sind die Werke des Menschen, die nicht angebetet werden sollen. Alles, was wir machen, auch unsere Werke zur Gerechtigkeit, sind nichts für Gott. Im Gegenteil, sie sind ein Greuel. Wenn wir sagen: Guck mal, Gott, was ich hier Schönes gemacht habe für dich. Ich habe jemandem geholfen, ich habe dieses und jenes gemacht. Erkenne es an, meine Taten, meine Sachen, was ich vor dir bringen kann. Ja, wenn ich auf dieser Basis meine Erlösung stehen lasse, dann ist es ein Greuel vor dem Herrn. Unsere Werke möchte er nicht, um angebetet zu sein. Wir müssen vertrauen, ja, auf Gott und auf unseren Erlöser, nicht auf unsere eigenen Werke und sie anbeten. Nächste bitte. Nächster Fluch. Verflucht sei, wer seinem Vater oder seiner Mutter verunehrt, und alles Volk soll sagen: Amen. Respekt vor Autorität. Wie ist das? Nicht nur den Eltern gegenüber, sondern auch generell, Ja, wir sehen es in unserer Gesellschaft, dass das mehr und mehr abweicht. Polizei hat keinen Respekt, Feuerwehr, wer immer, Lehrer, warum? Kein Respekt vor Autorität. Aber hier sind wir gerufen, zu respektieren die wegen irgendwelchen Gründen ja uns vorgesetzt sind. Vers 17, verflucht sei, wer seines Nächsten Grenze verrückt, und alles Volk soll sagen Amen. Respekt vor Privatbesitz und Grenzen. Wir sehen gerade, wie heute die Grenzen bewegt werden, auch im weltpolitischen Bilde, ne? Leider. Aber das kann man von klein, sei es wir, wenn wir uns einfach in gewisse Gebiete reinarbeiten, sei es direkt Grundstücke oder was immer, oder auch persönliche Gebiete, in das Privatgebiet von jemandem, in das Arbeitsgebiet von jemandem. Wenn ich versuche, etwas zu übernehmen, was mir eigentlich nicht zugehört, sei es etwas Fassbares, Konkretes oder nicht. 18. Verflucht sei, wer einen Blinden irreführt auf dem Wege, und alles Volk soll sagen Amen. Blindheit bzw. Ignoranz der andere ausnützen. Gebot gegen die Ausbeutung des Schwächeren. Ist es richtig, wenn wir sagen, wir wissen Sachen, wir haben Kenntnisse und die benutzen wir, um uns Vorteile zu verschaffen? Machen wir das nicht auch manchmal? 19. Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Weise und der Witwe beugt, und alles Volk soll sagen Amen. Was ist mit den Schwächeren? Mit Geflüchteten? Ja, auch ein Thema. Werden die ausgebeutet? Benutzen wir die Situation, um uns selber ja irgendwie zu positionieren, auf Kosten von anderen, auf Kosten von Flüchtlingen, von Armen, von denen, die es nicht so gut haben? Verflucht sei, wer bei der Frau seines Vaters liegt, denn er hat die Decke seines Vaters aufgedeckt. Und alles Volk soll sagen Amen. Und hier kommt es, die Geschichte von Ruben, ja, in 1. Mose 35, 22 lesen wir, wie Ruben mit Bilha, der Frau von Jakob, geschlafen hat. Und das ist natürlich auch ein Grund. Und das ist einer der Gründe, warum Ruben nicht auf dem Berg des Segens ist, sondern auf dem anderen Berg mit den Kindern von den nicht legitimen Frauen von Jakob. 21. Verflucht sei, wer bei irgendeinem Tier liegt, und alles Volk soll sagen Amen. Nächste bitte. Verflucht sei, wer bei seiner Schwester liegt, die seines Vaters oder seiner Mutter Tochter ist, und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer bei seiner Schwiegermutter liegt, und alles Volk soll sagen Amen. Interessant, dass 4 der Flüche haben mit sexuellem Verhalten zu tun. Ist schon spannend. Ja, wir haben mehrere Flüche, aber die meisten haben damit zu tun. Gibt es nicht eine Parallele mit heute? Heute werden diese Verhaltensweisen natürlich verpönt. Ja, Schwiegermutter oder so, heute würden wir das, ja, wäre auch undenkbar, würden wir auch verpönen. Aber wie lange? Das ist die Frage. Waren nicht vor ein paar Jahren manche Verhaltensweisen im sexuellen Bereich totale No-Gos und heute werden sie nicht nur verpönt, sondern sogar zelebriert? Wenn nicht die Bibel uns den Rahmen gibt, in welchem Rahmen Sexualität ausgeübt werden kann, wer dann? Wo sind die Grenzen? Ist der Rahmen die Gesellschaft, die heute Ja sagt und ein anderes Mal Nein? Heute ist es okay, morgen nicht? Polygamie ist in manchen Ländern kulturell akzeptiert. Ja, da haben Männer mehrere Frauen und das ist die Kultur und keiner macht sich Probleme. Hier in Deutschland wäre das komisch. Ja, wenn du sagst, ich habe 2, 3 Frauen, das geht nicht. Ist eigentlich gesetzlich auch verboten. Ja, legal kann ich nicht 2 oder 3 oder 4 Frauen haben. Aber auch wenn das auch nicht so wäre, auch wenn sie nicht legal wären, die Leute sagen, ja, schon komisch, du hast mit 2, 3 Frauen. Also, wobei das jetzt auch so langsam, ja, wird es auch so mehr und mehr akzeptiert und mehr kommt auch hier im Westen mehr in die Gesellschaft, aber trotzdem ist noch ein bisschen komisch angesehen. Aber Homosexualität ist bei uns total akzeptiert und in anderen Ländern ein No-Go. Also wer sagt dann, was richtig ist? Einfach das Land, die Menschen, hängt einfach nur von der geografischen Lokation, ja, wo ich gerade wohne, in welcher Zeit ich lebe, was ist richtig, was ist falsch. Können wir das so machen? Nein. Gott ist der, der uns ganz klare Linien gibt, in welchem Bereich Sexualität gelebt wird, ausgeübt wird und für was er sie geschaffen hat. Nächster. Verflucht sei, wer seinen Nächsten heimlich erschlägt, und alles Volk soll sagen Amen. Natürlich, jemanden heimlich zu erschlagen und den Mord zu erdecken, das ist ein ganz schlimmes Vergehen, ein tückischer Mord. Ja, das ist auch ganz schlimm. Verflucht sei, wer Geschenke nimmt, dass er unschuldiges Blut vergieße, und alles Volk soll sagen Amen. Auch wenn hier buchstäblich vom Auftragsmord gesprochen wird, kann man auch andere Sachen da in reinbringen. Korruption, ja, wenn ich Geld nehme, das einem anderen gehört und ich so seinen Tod verursache. Ja, ich erinnere mich in Argentinien vor mehreren Jahren schon, ich glaube 2011 war es, wo es einen schweren Zugunfall gab, ungefähr 40 Leute sind gestorben. Was war passiert? Ja, Korruption. Man hatte anstatt das Geld von den Zügen, staatliche Züge für die Bremsen zu benutzen, um die Züge zu reparieren, hatte man sich es reingesteckt. Ja, und da ist tatsächlich sprichwörtlich, Korruption kostet Leben, Korruption tötet. Ja, und das ist auch erweitert hier das Bild von, wenn man Geschenke nimmt und dadurch Blut vergießt. Vers 26, verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes, Torah, erfüllt, das er danach tue, und alles Volk soll sagen Amen. Nochmal haben wir da den Stempel unter dem Vertrag. Und natürlich spricht Gott ganz gezielt von diesen Gesetzen, von diesen Regeln. Aber am Ende spricht er die ganze Torah. Also sagt nicht, okay, das sind die Sachen, und das, sondern ich spreche hier, das sind die wichtigen Punkte, die eine Rolle spielen. Aber die ganzen Gesetze sind wichtig. Ich spreche von der ganzen Tora, sagt Gott hier. Nächste bitte. Es ist interessant, dass Josua Jahre später, nachdem Mose schon gestorben war, nochmal diesen Bund mit Gott macht. Nochmal dort steht und auf diesem Altar, auf diesem Berg, das gleiche verkündet. Josua 8, 30 bis 35. Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berge Ebal, wie Mose, der Knecht des Herrn, den Israeliten geboten hatte, wie geschrieben steht im Gesetzbuch Torah des Mose, einen Altar von unbehauenen Steinen, die mit keinem Eisen bearbeitet waren. Und sie opferten dem Herrn darauf Brandopfer und brachten Dankopfer dar. Und er schrieb dort auf die Steine eine Abschrift des Gesetzes, das Mose vor den Augen der Israeliten geschrieben hatte. Erinnern wir uns, das ganze Gesetz, ja? Und ganz Israel stand mit seinen Ältesten und Amtleuten und Richtern zu beiden Seiten der Lade gegenüber den levitischen Priestern, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, die Fremdlinge sowohl als auch die Einheimischen, die eine Hälfte zum Berge Gerizim hin und die andere Hälfte zum Berge Ebal hin, wie Mose, der Knecht des Herrn, vormals geboten hatte, das Volk Israel zu segnen. Danach ließ er ausrufen, alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, ganz wie er geschrieben steht im Gesetzbuch. Es war kein Wort, das Mose geboten hatte, das Josua nicht hätte ausrufen lassen, vor der ganzen Gemeinde Israel und vor den Frauen und Kindern und Fremdlingen, die mit ihnen zogen. Also hier wird Josua sich noch einmal erinnern und zu diesem Vertrag mit dem Volke bekennen und diesen Altar bauen. Hier sind die Gesetze wieder, nicht nur die Fluche, sondern das ganze Gesetzbuch des Mose, die ganze Tora. Ist auch interessant, dass auch die Fremdlinge in diesem Vertrag sind. Ich glaube, das ist die beste und gerechteste Integration, die man haben kann. Man sagt, diese sind Gesetze für alle gleich, egal wo du herkommst, egal was dein Vaterland oder Mutterland oder Herkunft ist, hier gelten alle Gesetze für alle. Die gleichen Regeln für alle, auch mit den gleichen Konsequenzen. Also wir sehen, wie Josua das nochmal macht. Nächste bitte. Interessant. Heute kann man diese Stelle sehen. Diese zwei Berge, Gerizim und Ebal. Da ist eine, wenn man nach Israel geht, ja, da ist auch dieses Zeichen, diese Karte. Und da kann man die Berge sehen. Nächste bitte. Natürlich ist in Israel immer so eine Sache mit den Plätzen. Ja, Berge sind da, die sind da, aber ganz genau, wo hat etwas stattgefunden? Ich erinnere mich als Kind, das war viele Jahre her, da war ich noch klein, aber etwas von unserer Israel-Reise mit unseren Eltern kann ich mich erinnern. Dass es immer war, man glaubt hier, man schätzt es, ja, man vermutet. Es waren wenige Plätze, es gab so 2-3 Plätze, wo man 100% sicher sagen kann, ja, man weiß, das ist 100% sicher, hier hat dieses oder jenes stattgefunden. Aber ich sag's so mal, für 70-80% der Plätze war es immer, wo man sagt, okay, man forscht und man vermutet. Und das Gleiche haben wir hier mit diesem Altar. Das ist ein ganz interessanter Altar. Der Altar wurde später gebaut, auf einem anderen Altar. Und wir kennen das, dass heilige Städte auf heiligen Städten gebaut werden. Ich war vor 2-3 Jahren, kann ich mich gar nicht erinnern, letztes Jahr war es, in Milan und oder in Mailand. Ja, in Mailand. Und diese große Kathedrale von Mailand ist gebaut auf einer kleinen Kirche. Man kann runtergehen, ich weiß, vielleicht war einer von euch dort, aber man kann runtergehen unter die Kathedrale und da sieht man noch die Reste von der alten Kirche. Also es ist üblich, oder es ist nicht unüblich, sage ich mal so, dass Heiligenstädte auf heilige Städte gebaut werden. Und der Platz, nächste bitte. Der Platz, wo die Ruine des heutigen Altars steht, war zweifelsohne ein Punkt der Anbetung. Das ist sicher, weil was wir gesehen haben, ist ein Altar. Soll die Kenntnis des Platzes als Platz des Altars in der Geschichte mal vergessen worden sein? Dafür gibt es keine Beweise. Außerdem gibt es anscheinend keinen anderen Platz, der in Frage kommen könnte. Also wir haben einen Altar, das ist Fakt. Ja, war das der gleiche Platz, wo Josua, vorher Mose und dann Josua angebetet haben? 100% ist es schwierig. Aber es ist interessant, was der Professor Zerthal, der ist mittlerweile verstorben, aber er war von der Universität Haifa, hat die Stätte in den 80er Jahren ausgegraben und dabei einen großen rechteckigen Altar entdeckt, der offenbar über einem früheren runden Altar errichtet wurde. Ja, das ist Zitat von der Webseite von Times of Israel. Also sehr interessant, dass man einen Altar gefunden hat und unter dem noch einen Altar. Also die Möglichkeit, dass das der Platz war, wo die Geschichte stattgefunden hat, von der wir gerade gelesen haben, von tausenden Jahren, dass es da der Platz ist, ist eine sehr gute Vermutung. Jetzt nächste bitte. Was sicher ist, das sind die Berge und die Hügel, die Gegend. Ja, das weiß man ganz klar. Die Hügel, ja, die bewegen sich ja nicht oder verschwinden ja nicht. Und das kennt man ganz klar, wo diese Hügel stehen. Nächste bitte. Hier kann man nochmal gut sehen. Ja, beide Berge, einer südlich, der andere nördlich. Und das Interessante jetzt, nächste bitte. Das Interessante ist, Dr. Stirpling heißt dieser gute Mann. Er ist auch ein Archäologe, hat in dieser Gegend mit dem Schutt gearbeitet und hat etwas Interessantes gefunden. Gehen ja die Steine durch und das Geröll und ja, mit diesen Sieben, wir kennen das vielleicht aus Filmen oder aus Dokumentarfilmen, wie sie die unterschiedlichen Steine durchgehen und das Geröll und die Trümmern durchgehen. Und er hat was ganz Interessantes gefunden. Nächste bitte. Einen kleinen Stein, der hat ungefähr diese Größe, ja, so wie gesagt, ein bisschen kleiner als eine Kreditkarte. Es ist ein Stein und drinnen ist er mit Blei. Ja, also Stein und Blei. Dort hat man diese Tafel aus Blei gefunden. Und was steht auf diesem Blei? Da steht verflucht, verflucht, verflucht. Ah, die nächste bitte dann gleich, dann sehen wir das gleich. Genau, was steht da? Verflucht, 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 verflucht von Gott. JHW, was diese drei Initialen für Yahweh waren, ja, für Gott, Jehova. Du wirst verflucht sterben, verflucht wirst du sterben, verflucht von Jehova, verflucht, 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 ja. Hört sich jetzt nicht so aufbauend an, ja. Aber das Interessante ist, dass man diesen Stein auf dem Berge Ebal gefunden hat, der Berg des Fluches. Spannend. Und dort hat er es gefunden. Dann noch weiter. Genau, das ist, was man dann gefunden hat. Man hat diesen Stein hat man durchleuchtet, ich weiß nicht ganz genau mit welchen Methoden, und dann hat man diese Zeichen gefunden. Und das sind diese alten Zeichen. Ich lese mal hier, weil das sind ein paar komplizierte Wörter. Auf dieser Tafel steht die älteste Erwähnung von Gott Jehova, der Name Yahweh. Das ist eine archaische protokananäische Schrift, was wir da sehen. Ja? Protokananäische bedeutet einfach von der Zeit von Kananitern. Und das sind die Vorfahren der Phönizier. Phönizier sind die heute im Libanon sind, ja, wo die auch sehr, sehr früh mit Schriften angefangen haben. Also das ist die Schrift vor der Schrift, sage ich mal so. Und dann später kommt das ins griechische Alphabet. Also wir haben die Urschrift, dann kommen die Phönizier, ja, von denen wir viele Schriften haben, und von denen kommt dann die griechische Schrift, von der wir dann auch letztendlich etwas haben. Ja? Also es entwickelt sich. Aber wie sie hier geschrieben wird, archaische protokananäische Schrift ist eben die alte Schrift von den Phöniziern. Ist wie wenn wir heute, sagen wir mal so, das Altdeutsche lesen würden. Also wenn ein Phönizier diese Schrift lesen würde, ja, einer der vor tausend Jahren im Libanon, in dieser Region, der würde sagen, oh, das ist das Alte, die alte Schrift. Wie wenn wir heute Altdeutsch nehmen würden, ja, mit diesen alten gotischen Schriften und, ja, sagen wir noch mal, die Zeit sogar vor Luther. Die Schrift wird zwischen dem 19. und 16. Jahrhundert vor Christus eingeschätzt, ungefähr, und passt mit der Bronzezeit vom 13. Jahrhundert. Diese Schrift wurde von links nach rechts geschrieben. Und jetzt gehen wir die Zeichen mal durch. Das erste bitte. Genau, da haben wir das J, ja, dann nächstes bitte. Das H und das nächste, das W. Ja, sieht für uns ein bisschen merkwürdig, aber wir würden das nicht so einschätzen. Aber wie würde man das aussprechen? Die Forscher, die Archäologen, ja, die diese Schriften kennen und wissen, okay, so wird es geschrieben. Wie man das aussprach, das ist noch ein bisschen ein Rätsel. Ja, keiner weiß 100%, wie hat man eigentlich diese Zeichen ausgesprochen. Aber die Schrift, die passt zu der Zeit und die passt auch zu diesem Ausdruck von Yahweh, vom Gott von Israel. Nächste bitte. Was uns diese Tafel dann auch sagt, ist Folgendes. Erstens, es gab eine Schrift in der Zeit von Mose. Es gab viele Forscher, die haben gesagt, in der Zeit von Mose, alles, was wir lesen von 1. Mose und so, das kann nicht sein, weil in der Zeit von Mose es keine Schrift gab. Und das beweist uns, das entspricht nicht den Tatsachen. Das nächste, der Name Jehova war bekannt und passt mit der Region, in der es vorkommt. Andere sagen, ja, das Wort Jehova, wann kam das? Viel später. Nein, wir haben jetzt ganz klar, das ist das erste, übrigens die erste Schrift, die älteste Schrift von diesem Wort Jehova, die wir bis jetzt gefunden haben. Wenn jemand auf einem Stück Blei die Fluche Gottes schreiben konnte, dann konnte er sicher auch den Rest der Geschichte auf Papyrus oder Leder schreiben. Ja, also wenn man Yahweh schreibt, dann hat man auch mehrere Wörter und ein Vokabular, um andere Sachen sicherlich auszudrücken. Also das Argument, dass die Bücher Mose nicht in der Zeit geschrieben sein konnten, in dem die Ereignisse vorkommen, ist daher jetzt ungültig. Übrigens, es ist interessant, dass das Thema Blei, wenn wir zum Buch von Hiob gehen, vielleicht erinnert ihr euch, in Hiob Kapitel 19, Vers 23. Und übrigens, Hiob ist sogar älter als Mose. Man sagt, dass Hiob das älteste Buch ist, also von der Geschichte her, ja, von der Bibel. Und es ist interessant, was Hiob sagt in Hiob 19, 23. Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift. Mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einem Felsen gehauen. Ja, also was, gerade was wir hier sehen, da ist ein Bleistück und dann ist drin in einem Steinstück. Ganz spannende Aussage. Und wir wissen das von zeitlich, das auch in der Zeit von Hiopas sogar vorher. Sehr spannend. Also gehen wir es nochmal durch. Nächste bitte. Wir haben das Ereignis. Also wann passieren die Geschichten, die wir gelesen haben in 5. Mose und dann in Josua? 1271 ungefähr vor Christus. Ja? Dann wird's aufgeschrieben. Dann haben wir die Schriften von Qumran. Die sind ja 1000 Jahre nachdem es passiert ist, ja, kommen die Schriften in Qumran. Wir kennen die Geschichte, ja, wo ein junger Hirte einfach mit Stein in die Höhlen Steine wirft. Und dann auf einmal hört er, duck, 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 sagt, was ist das komische Geräusch? Dann geht er da rein und da gibt's dann Phasen, ja, so Container und er öffnet sie oder er bricht sie und nimmt Schriften, denkt sich erst gar nichts, verkauft sie für billiges Geld auf dem Markt und irgendwann merkt das ein Händler oder einer der Käufer sagt, hey, das ist hier was Spannendes, das ist mehr als nur ein einfaches Papier und es sind dann letztendlich die ganzen Bücher, fast das ganze Alte Testament von der Zeit ungefähr 100 und 300 Jahre. Manche sind auch nach Christus geschrieben, aber vor allem Jesaja, das Buch von Jesaja, ist ungefähr von 100, 200 Jahre vor Christus, das Original, das wir haben. Ja, und hier haben wir das Gleiche. Also das sind Schriften, die ungefähr 300 Jahre vor Christus kommen. Also das Original, 300 Jahre, wann ist es geschehen? 1000 Jahre vorher. Ja, also sehr spannend und heute haben wir diese Schriften. So funktioniert Geschichte. In 2. Mose 17, 14, und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. 2. Mose 34, 27, 29, und der Herr sprach zu Mose, schreib dir diese Worte auf. Also Gott sagt immer, schreib es auf. Denn aufgrund dieser Worte schließe ich mit dir einen Bund und mit Israel. Und er war allda bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Also schreib, hat Gott Mose immer gesagt. Und Mose hat vieles aufgeschrieben. Deswegen haben wir Schriften. Ja, ich frage, ja, warum habt ihr nur Schriften? Warum gibt es keine Beweise? Wir haben Schriften, weil Gott gesagt hat, schreib es auf. Und deswegen haben wir diese Reihenfolge. Erinnert ihr euch am Anfang mit das Beispiel, das ich gegeben habe? Ja, wie weiß jemand in 5000 Jahren, wir hoffen, dass Jesus vorher kommt, ja, und ich glaube das auch, aber ja, wenn wir die Fantasie fliegen lassen und sagen würden, okay, jetzt in 3000 Jahren, was bleibt von mir übrig? Was kann man über mich wissen? Kann man sagen, den Werner gab's nicht, den hat es nie gegeben, es gibt keine Beweise. Wir haben nur Schriften, die hunderte Jahre später, wo wir 100 Jahre später die Originale haben und deswegen können wir nichts beweisen, dass wir, ja, wir haben Tatsachen. Und auf diesen Grund, wegen diesem Boarding Pass kann man sagen, ja, den Werner hat's gegeben. Wegen diesem Stein können wir sagen, es ist geschehen. Diese Geschichte von Mose, 5. Mose, diese Geschichte, die Joshua geschrieben hat, die hat stattgefunden. Nächste bitte. Wir haben noch weitere, ich möchte jetzt nur noch weiter als Beispiel zeigen, die Tel-Dan-Inschrift. Viele Jahre hat man gezweifelt, ob David, der König David, der in der Bibel erwähnt wird, existiert hat. Und hier haben wir dann eine Schrift gefunden, ein Stein mit einer Schrift. Und da steht, den König von Israel und ich tötete Ahasja, den Sohn Jorams des Königs, des Hauses David, und ich legte ihr Land in Trümmer. Ja, und da steht, dass dieser, wo markiert ist, steht dieses Haus Davids. Natürlich kann man immer Zweifel an der Geschichte haben, aber wenn nichts bewiesen werden kann und alles nur vielleicht ist, dann können wir ja letztendlich an nichts glauben. Dann wissen wir nichts von der Weltgeschichte, nicht von unserem Land, nichts von unserer eigenen Geschichte. Weil Wenn unsere Familie uns etwas erzählt, müssen wir zu einem Teil glauben. Wie weißt du, dass du hier oder dort warst, als du gelernt hast zu laufen, so wie es dir deine Eltern erzählt haben? Kannst du in die Zeit zurückgehen? Ja, wenn deine Mutter sagt, ja, wir waren im Urlaub in Italien und da am Strand hast du erstmal gelaufen. Wie weiß ich, dass es wahr ist? Ja, gut, heutzutage gibt's Kameras und alles, ja. Aber trotzdem, heute könnte man auch alles anzweifeln. Mit künstlicher Intelligenz kann man ja alles machen. Ja, Mutter, das hast du so. Du hast mich nur laufen. Ja, du hast irgendein Baby genommen. Du hast ihm mein Gesicht gegeben. Und jetzt zeigst du mich, wie ich da am Strand laufe. Theoretisch ist es ja möglich. Ja, ist ja nichts Unmögliches. Also theoretisch könnte ich alles anzweifeln. Ich könnte, und das machen ja selbst heute gewisse Leute, die zweifeln den Holocaust an. Ja, das hat es nie gegeben, das waren gar nicht so viele, das ist eine Erfindung, eine Narrative der Juden. Ja, das war gar nicht so. Heute gibt es die Leute. Was in 2000, in 3000 Jahren? Wer wird an diese Geschichte des Holocaust, der Shoah, noch glauben? Werden die Leute daran glauben? Oder sagen, ja, das ist vor 4000 Jahren passiert, vor 3000 Jahren. Das ist Altgeschichte, wer weiß. Kann man nur spekulieren. Ja, es gibt Videos, aber damals wurde schon viel, viel gemacht, viel mit Filmen rumgespielt. Das kann man nicht wissen. So können wir doch nicht gehen in der Geschichte. Wir müssen schon uns auf gewisse Standards orientieren. Und wir haben gesehen, welche Standards wir haben, um Geschichte durchzumachen. Und wenn wir Beweise haben, dann können wir sagen, das ist nach dem Standard in der Geschichte, können wir es als richtig einschätzen. Wir können zuversichtlich sein, dass was uns geschrieben durch Menschen in seinem Wort erzählt war, Wahrheit ist. Das, was uns Gott erzählt, wahr ist. Nächste bitte. Gut, wir haben gesehen, diese Geschichte von Mose ist wahr. Josua war da auf diesem Altar und hat diese Fluche ausgesprochen. Es war da. Verflucht, 5. Mose 27, 26, verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, dass er danach tue und alles Volk soll sagen Amen. Was machen wir aber jetzt mit diesem Fluch? Es geht ja nicht, dass der Fluch nur mit diesen 12 Fluchen zu tun hat, sondern mit all den Gesetzen Gottes. Halten wir alle Gesetze Gottes immer oder nicht? Ich spreche für mich, weit entfernt. Also bin ich auch verflucht, ganz klar. Ich stehe unter jedem von diesen Fluchen, weil ich nicht die konkreten Sünden gemacht habe, die in den Fluchen dargestellt werden, aber viele andere, die auch Gottes Gesetz sind, die auch Tora sind. Also bin ich letztendlich auch verflucht. Ganz klar. Nächste bitte. Wir haben hier 5. Mose 11, 29. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringt, in das du kommen sollst, es einzunehmen, so sollst du den Segen sprechen lassen auf dem Berge Gerizim und den Fluch auf dem Berge Ebal. Also zwei Berge. Auf welchem ist der Fluch? Ebal. Auf welchem der Segen? Gerizim. 5. Mose 27, 12. Diese sollen stehen auf dem Berg Gerizim, um das Volk zu segnen. Und diese sollen stehen auf dem Berge Ebal, um zu verfluchen. Jetzt die Frage. Auf welchem Berg war der Altar? Auf welchem der zwei Berge war der Altar? Auf dem Berg Ebal. Ganz genau. Auf dem Berg des Fluches. Lesen wir, nächste bitte, da steht es auch. 5. Mose 27, 4. Wenn ihr nun über den Jordan geht, so sollt ihr, wie ich euch gebiete, diese Steine auf dem Berge Ebal aufrichten und du sollst die mit Kalk tünchen und dort sollst du dem Herrn, deinem Gott, einen Altar bauen, einen Altar aus Steinen auf dem Berg Ebal. Josua das Gleiche, Josua 8, 30, 35. Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berge Ebal, wie Mose, der Knecht des Herrn, den Israeliten geboten hatte. Der Altar war auf dem Berge des Fluches. Die Erlösung vom Fluch dieses Berges konnte nur durch das Opfer bedeckt werden. Der Altar mit dem Brandopfer brachte die Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen. Wenn wir gehorchen und auf dem Berg Gerasim stehen, dann werden wir gesegnet werden. Sind wir aber ungehorsam, wie ich, so stehen wir auf dem Berg Ebal, auf dem Berg des Fluches, aber nicht alleine. Das Opfer ist auch auf dem Berge Ebal. Wir stehen da nicht allein, verflucht mit unseren Sünden, sondern da ist ein Altar, da ist ein Opfer. Da ist jemand, der für uns steht. Was sagt Paulus? Er spricht es aus in Galater 3, 10 bis 14. Ganz klar. Denn die aus des Gesetzes Werken leben, die sind unter einem Fluch. Denn es steht geschrieben, wie in 5. Mose 27, 26, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, 5. Mose 21, 23, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, auf dass der Segen Abrahams zu den Heiden komme durch Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Der Fluch und das Opfer, Sünde und Erlösung auf einer Seite und den Segen durch das Halten der Gebote Gottes auf der anderen. Ist es nicht einfach wunderbar, sehr schön von Gott, dass unsere Erlösung nicht nur eine Erfindung von irgendjemandem ist? Es ist nicht nur ein System, das sich irgendjemand ausgedacht hat. Weil man könnte sagen, ja gut, irgendjemand hat gesagt, gut, wir sehen eine schlechte Welt, wir Menschen sind böse, also tue ich mir irgendein System erfinden, ich baue mir irgendeine Narrative, irgendeine Geschichte, wie die Menschheit damit umgehen kann. Und ich erzähle das mal in die Welt raus und alles ist schön und wunderbar. Nein, so ist es nicht. Es ist ein System, das eine historische, fundierte Basis hat. Ein Jahwe, der seit Anfang der Geschichte einen Plan mit uns hat. Frag einen Hinduisten, einen Buddhisten, einen Moslem, auf welchen historischen Fakten sein Glaube basiert. Wo ist die Geschichte? Welche Fakten hat er, um zu sagen, ja, so ist die Sache, so ist das Leben, so kann die Menschheit Frieden finden. Man kann es sich selber einbilden, man kann es sich schönreden. Aber wo sind die historischen Fakten für die Aussagen, die du machst? Außer deine Fantasie. Du hast nichts. Bei uns ist es anders. Bei anderen sind es Legenden, Mythen. Ist interessant, kein Archäologe hat sich aufgemacht und die Geschichte über Vishnu erkundigt. Ja, irgendeine Göttin von oder wie die heißen. Ja, weil es irrelevant ist, ob es wahr ist oder nicht. Bei anderen Gemeinschaften, Glaubensgemeinschaften, ist die Basis der Glaube konstruiert der Wahrheit. Die Wahrheit. Ich glaube daran und deswegen ist es wahr. Ich tue mir den Glauben aufbauen und da schöpfe ich meine Wahrheit her. Bei uns ist es anders. Nächste bitte. Wir Christen basieren die Wahrheit nicht auf unserem Glauben, sondern wir basieren unseren Glauben auf der Wahrheit. Das ist der Unterschied zwischen uns und anderen Glaubensgemeinschaften. Die sagen, es ist wahr. Warum? Weil ich daran glaube. Wir sagen nicht, es war, weil ich daran glaube, sondern ich glaube daran, weil es wahr ist, weil es Tatsache ist. Ich kann historisch fundiert sagen, guck mal, diesen Berg hat es gegeben, diese Geschichte hat es gegeben, diesen Jahwe, diesen Jehova hat es gegeben. Da war jemand, der Angst hat, der hat gesagt, verflucht, verflucht bin ich und hatte diese Sache vielleicht sogar als Talisman, ja, vielleicht sogar als irgendwie Schütze. Ja, oder irgendein anderer, aber da war dieser Gott, da war dieser Fluch, da war dieses Israel, das dort stand. Jesus sagt in Johannes 14, 6, ich bin die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Ist es nicht wunderbar, dass der Erlösungsplan sich durch die Geschichte durchzieht? Vor allem eine Geschichte, die mehr und mehr ans Licht kommt. Die Wahrheit kommt immer irgendwann zu Lichte. Und so kommt auch der Name Jehovas immer wieder zu Lichte, weil er der wahre Gott ist. Wir werden auch mehr archäologische Sachen finden. Natürlich kann man immer diskutieren. Auch dieser Stein, den sie gefunden haben. Natürlich diskutieren Archäologen. Steht da tatsächlich Yahweh? Oder ist, weil das sind ja letztendlich Kritzeleien, sag ich mal so auf gut Deutsch, was auf diesem Blei drinnen geschrieben ist. Und da kann man theoretisch alles rein interpretieren. Ja, und sagen, nee, das ist nicht so. Theoretisch kann man das. Ja. Aber letztendlich sind es Sachen, die uns zu einem gewissen Punkt führen. Nächster bitte. Wir haben über Berge gesprochen. Jesus wurde auf dem Berg Golgotha, dem Berg des Todeskopfes, der Fluche, eben diese Fluche, die wir für unsere Sünden verdienen, geopfert. Damit wir nicht sterben müssen, damit wir nicht leiden müssen für unsere Sünden. Und ich lade dich heute ein, diese historische, ewige Wahrheit in dein Herz einzuschließen und sie dir für deine Erlösung zu eigen zu machen. Denn Jesus hat den Fluch besiegt. Nächste bitte. Damit wir so als Sieger stehen können. Ich wünsche uns, dass wir durch das Opfer Jesus vom Fluch des Berges Ebers befreit werden können, durch das Gehorchen den Segen des Berges Gerizim genießen können, bis wir in Ewigkeit auf dem Berge Zion mit Jesus dem endgültigen Sieg über den Fluch feiern können. Ich freue mich, euch alle dort auch zu sehen. Gott segne uns. Amen.